Hallo bei Trending Topics. Ukraine-Krieg, Klimakrise, Inflation, immer neue Corona-Wellen und Wirtschaftseinbrüche. Im Vergleich zu heute wirken die vorherigen Jahrzehnte vor dem Jahr 2020 wie ein Schlaraffenland. Die psychische Belastung in diesen Multikrisen ist enorm hoch, was sich etwa in einer stark gestiegenen Zahl an Depressionen widerspiegelt. Wie geht man also mit dieser Situation am besten um? Darüber spreche ich heute mit Simone Engländer, die nicht nur Psychotherapeutin ist, sondern auch für das Startup Stress Coach die inhaltliche Leitung hatte. Herzlich willkommen im Podcast, Simone.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du heute bei uns bist, um über ein sehr wichtiges Thema zu sprechen. Bevor wir uns da quasi hineinstürzen, erzähl mal ganz kurz über dich, weil du bist ja jetzt nicht nur unter Anführungszeichen klassische Psychotherapeutin, sondern hast dich ja mit digitalen Methoden der Stressbewältigung auseinandergesetzt. Wie verlief dein Karriereweg bisher?
Also ich habe ganz klassisch Psychologie studiert in Wien und bin dann in Berlin gelandet für die Ausbildung zur kognitiven Verhaltenstherapie. Und in dieser Zeit hatte ich eigentlich schon so die ersten Berührungspunkte mit Online-Psychotherapie, was natürlich auch durch die Pandemie beschleunigt war. Gegen Ende der Pandemie, eigentlich gegen Anfang der Pandemie und Ende meiner Ausbildung, habe ich dann sehr viel Online-Psychotherapie angeboten. Und als ich dann im Zuge der Pandemie auch entschieden habe, doch wieder in die Heimat zurückzukehren, hat sich das dann so weiterentwickelt. Und dann bin ich auf Manuel und Philipp gestoßen, die gerade eine Psychotherapeutin oder Psychologin für Stress Coach gesucht haben. Und nachdem ich da sowieso gespannt war, wie Psychotherapie oder psychologische Begleitung auch in diesem Medium passieren kann, habe ich mich da beworben und bin dann auf eine einjährige Reise mit den beiden gegangen und dem restlichen Team.
Also du passt heute perfekt, weil du bist eben nicht nur Psychotherapeutin, sondern hast quasi mit unserer Startup-Welt auch einiges am Hut, mit dem wir uns so täglich beschäftigen. Aber heute soll es eben um Stress, Depressionen, Ängste und so weiter gehen. Ich habe schon anfangs gesagt, Multikrisen ist irgendwie so das Überschlagwort. Man hat mit vielen Krisen gleichzeitig zu tun. Aus deiner Sicht, welche Auswirkungen hat das auf unsere Psyche? Ist diese psychische Belastung heute wirklich höher als vor 2020? Ist das tatsächlich messbar in Studien, in Umfragen und vielleicht auch in deiner persönlichen Arbeit?
Ja, also es gibt ganz eindeutig Zusammenhänge. Es gibt viele Studien, die gemacht wurden, die ganz klar zeigen, dass Depressivität, aber auch Ängstlichkeit ansteigt. Soziale Phobien spielen auch eine große Rolle und Stress natürlich insgesamt. Ja. Und das ist auch das, was ich bei mir in der Praxis sehe. Es tauchen viele Leute auf, die sozusagen durch die Pandemie getriggert in eine Isolation kommen und da, ich sage immer, der Depression sozusagen eine Angriffsfläche bieten. Also das ist so grundsätzlich mein Zugang zu der Frage, entwickelt sich eine Störung, ja oder nein, oder entwickeln sich Symptome, ja oder nein. Je mehr Angriffsfläche wir für Symptome oder eine Störung bieten, desto vulnerabler sind wir und desto eher beißt dann so eine Störung auch tatsächlich bei uns an. Und die Depression, die beschreibe ich hier gerne als eine Fledermaus, die dahergeflattert kommt und sich am Hals festbeißt und uns aussaugt, uns die Lebenskraft nimmt. Und gerade in diesem pandemischen Setting, wo wir viel zu Hause sind, wenig unternehmen, wenig Kontakte haben, ständig mit Katastrophenmeldungen und existenziellen Ängsten konfrontiert sind, hat die Depression natürlich eine wunderbare Angriffsfläche. Genauso aber auch Ängste. Und bei der sozialen Phobie ist es ein bisschen anders gelagert. Viele Menschen mit sozialer Unsicherheit oder sozialer Phobie waren erstmal durch die Pandemie entlastet und haben dann aber durch diese starke Isolation, als dann die Lockdowns wieder beendet wurden, bemerkt, dass sich die Störung sozusagen eher verstärkt hat. Also mehr festgebissen hat und dass es jetzt umso schwieriger ist, wieder rauszugehen und in Kontakt zu kommen.
Mit sozialer Phobie meinst du wahrscheinlich unterm Strich Leute, die sich eher schwer tun im direkten Face-to-Face-Interaktion mit anderen Menschen, sondern irgendwie lieber für sich bleiben. Denen ist das wahrscheinlich am Anfang natürlich entgegengekommen mit Lockdown und Homeoffice.
Genau. Also wenn ich soziale Phobie sage, dann spreche ich wirklich vom Störungsbild, ja? Also von einer manifesten Erkrankung. Und wenn ich von sozialer Unsicherheit spreche, dann ist es etwas im subklinischen Bereich. Jeder von uns kann auch mal unsicher sein in einer sozialen Situation. Manche sind es mehr und manche weniger. Und wenn es dann wirklich zu einem Störungsbild kommt, dann treten eben Beschwerden sehr intensiv und sehr häufig auf und verursachen eine Beeinträchtigung im Alltag.
Jetzt hat man ja die Corona-Pandemie gehabt, dann sind die Lockdowns wieder weggegangen. Also man kann ja jetzt nahezu alles machen wie zuvor. Aber dann kommen wieder neue Krisen dazu. Das heißt, sind wir quasi psychisch in so einer Dauerkrisenbelastung offenbar mittlerweile.
Ja, ganz genau. Also das ist das, was ich persönlich auch wahrnehme. Dir geht es vielleicht ähnlich, ja, was ich auch an den Klientinnen und Klienten wahrnehme. Die Leute kommen sehr belastet. Die Pandemie war schon ein großer Schlag, ein harter Schlag ins Gesicht. Und jetzt haben wir diese Konfrontation mit dem Krieg. Wir haben die Konfrontation mit, ja, also wirtschaftlich gesehen, ja, kommen große Belastungen auf uns zu. Die Schere klafft immer weiter auseinander. Es gibt so ganz, ja, banale Ängste. Wird mir im Winter sehr kalt sein? Ja? Und diese Themen, die sind ganz häufig in der Psychotherapie dann auch relevant.
Okay, und jetzt gibt es ja verschiedene Beschwerden, sage ich mal. Wir haben schon genannt Stress, Depressionen, Ängste. Die werden jetzt immer in einem Atemzug genannt, aber die muss man wahrscheinlich auch auseinanderhalten. Also wenn jemand ängstlich ist, heißt das noch lange nicht, dass er depressiv ist oder dass er einem hohen Stress ausgesetzt ist. Wie unterscheidest du das in der Praxis?
Das ist so, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ja. Also wir alle können Stress erleben, wir können Traurigkeit erleben, wir können Unsicherheit oder Angst erleben. Das an sich ist noch keine Störung. Ja. Und wenn dann Stress, Angst oder Traurigkeit häufiger auftritt und so belastend für uns wird, dass wir Unterstützung wollen, auch dann kann das noch immer in einem subklinischen Bereich sein. Ja. Also einfach eine Belastung, die unseren Alltag so beeinträchtigt, dass wir denken, alleine funktioniert es nicht mehr. Und dann kann aber eines dieser Probleme auch zu einer manifesten Störung sich entwickeln, indem wirklich eine massive Symptomatik auftritt. Da gibt es ein Diagnosemanual der WHO oder auch der APA und nach dem wird dann quasi diagnostiziert und dann können Behandlerinnen und Behandler diese Sprache sozusagen nutzen, um sich über eine Störung auszutauschen. Ja. Ich finde das eine ganz wichtige Frage, die du stellst, weil letztlich, ob es eine Diagnose gibt oder nicht, das ist vor allem für die Krankenkasse relevant. Ja. Für mich in der Praxis ist relevant, ist die Person belastet und braucht sie Unterstützung. Und so eine Belastung kann auch da sein, wenn es sich nur um eine unter Anführungszeichen nur, ja, also wenn es sich um eine starke Schwere handelt oder wenn es sich um häufige Sorgen handelt. Ja. Es muss aber dann noch keine psychische Störung sein.
Gehen wir mal zum Punkt Stress. Ich finde ja, und das sagen sicher viele andere Leute auch, es gibt ja auch positiven Stress. Also wenn man in der Arbeit mal was weiterbringen will, ist Stress ja manchmal auch ganz gut. Aber irgendwann einmal ist es dann zu viel. Wann ist dieser Punkt erreicht? Wie merkt man das selber und was kann man dagegen tun, um diesen Punkt gar nicht mal erreichen zu müssen?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Völlig richtig, wie du sagst, wir haben den Eustress, also der schöne Stress übersetzt, der entsteht, wenn wir herausgefordert sind, wenn wir stimuliert sind und dieser Stress treibt uns an, bereitet uns, unseren Organismus und unsere Psyche für diese Herausforderungen vor und dann können wir die nehmen und bewältigen. Stress wird dann zu einer Belastung für die Gesundheit, wenn er langfristig andauert, ja, und wenn sozusagen die Phasen der Regeneration wegbleiben, wenn Erholung ausbleibt und wenn auch diese Herausforderungen, die sich stellen, wenn wir die nicht mehr bewältigen können. Und da sind wir natürlich jetzt in der Pandemie, in der wir sehr viel Ohnmacht erleben und wenig Kontrollmöglichkeiten haben, aber genauso auch im Krieg, da sind wir jetzt alle betroffen. Ja, das löst einfach Stress bei uns aus. Ja. Und kritisch wird es dann, wenn ich es als Einzelperson bemerke, dass ich nicht mehr gut schlafe, dass ich dünnhäutig werde, dass ich schnell aus der Haut fahre oder häufig weinerlich bin. Stress geht auch sehr stark auf den Magen-Darm-Trakt. Ja, also es können Durchfälle oder Verstopfungen entstehen. Es kann dann passieren, dass wir sehr wenig Appetit haben oder so eine Faust im Magen spüren. Also ein verkrampfter Magen. Und der Stress kann auch sehr stark auf die Konzentration gehen.
Aus den drei genannten Punkten Stress, Depression und Ängste, am zweitgefährlichsten auf mich persönlich zumindest nach Stress wirkt Ängste. Die sind wahrscheinlich schon eine Stufe schlimmer, als wenn man halt nur Stress hat, vermutlich.
Das ist auch eine sehr gute Frage. Stress an sich ist keine Emotion, ja. So gehe ich immer an die Sache ran. Ja. Das ist eine ganz häufige Frage in den therapeutischen Sitzungen. Was ist eigentlich die zugrunde liegende Emotion, die mich gerade plagt? Ja? Und Stress ist eigentlich eine Reaktion unseres Organismus auf eine Herausforderung, die sich auch in unserer Psyche niederschlägt. Ja? Aber die Frage ist, was stresst mich? Was ist eigentlich die Quelle für meinen Stress? Was ist der Stressor, sagt man auch. Und ein Stressor kann zum Beispiel Angst sein oder Traurigkeit, Verlust, Herzschmerz, Unsicherheiten in Bezug auf die Zukunft. Ja? Also Angst, würde ich sogar sagen, ist eine Ursache für Stress. Aber es geht natürlich auch in die andere Richtung. Ja? Wenn ich sehr viele Ängste habe oder sehr viel traurig bin, dann kann natürlich auch das mich wieder stressen, ja? Weil ich wahrnehme, ich funktioniere nicht so gut, ich bin sehr eingeschränkt im Alltag, es gibt Dinge, die ich nicht mehr tun kann, weil ich zu viel Angst dabei habe. Oder ich bin sehr viel schlecht drauf und will meine Friends gar nicht mehr treffen. Und muss allen ständig absagen. Und das kann mich natürlich stressen, weil ich selbst feststelle, irgendwie funktioniere ich nicht mehr so gut. Mein Alltag funktioniert nicht mehr so gut.
Das heißt, das kann sich durchaus gegenseitig beeinflussen.
Absolut.
Okay. Aus den drei genannten Punkten, die schlimmste ist wahrscheinlich die Depression. Das will natürlich, da will keiner reinfallen. Wann hat man dann tatsächlich eine Depression, beziehungsweise wie kann man den Punkt vermeiden, dass es dann tatsächlich eine ist?
Ob es eine schlimmste Störung gibt, das würde ich so nicht unterschreiben. Aber was ich ganz klar unterschreiben würde, die Depression ist eine sehr belastende Erkrankung oder Störung. Und die Depression, die kann sich auch auf andere Symptome nochmal drüber packen. Also es gibt genug Menschen, die zum Beispiel unter Ängsten leiden und dann, weil sie viele Dinge nicht mehr tun können und vom Alltag ausgeschlossen sind, dann auch noch eine Depression entwickeln, ja. Da kommt wieder das mit der Angriffsfläche, die wir einer Störung bieten. Und wenn wir viele Ängste haben, dann bieten wir auch der Depression Angriffsfläche. Aber ja, du hast völlig recht, die Depression ist ein sehr belastender Zustand und ein wahnsinnig anstrengender Zustand. Und streng genommen spricht man von einer Depression, wenn eine Reihe von Leitdiagnosekriterien zutreffen. Und das wären jetzt zum Beispiel ein Verlust von Interesse und Motivation, eine Niedergeschlagenheit, dann Probleme zu schlafen und auch Konzentrationsschwierigkeiten. Ja, aber es gibt eine lange Liste an Diagnosekriterien. Und letztlich spricht man dann von einer Depression, wenn diese Belastungen länger als 2 Wochen andauern. Ja. Da kann man eigentlich auch schon sagen, es wird relativ schnell eine Depression diagnostiziert. Ja, das kann man kritisch hinterfragen. Ist es wirklich schon eine Depression, wenn es mit 2 Wochen nicht gut geht? Aber ich denke, da steckt auch eine Chance da drin in diesem Diagnosekriterium, weil wir sozusagen anhand dieses Kriteriums feststellen können, das ist nicht gut, wenn es uns 2 Wochen lang so geht. Und wir dürfen uns schon nach 2 Wochen Unterstützung holen. Wir dürfen das ernst nehmen.
Okay, das heißt, man sollte das nicht irgendwie monatelang mit sich herumtragen, sondern relativ schnell ist es mehr oder weniger erlaubt zu reagieren, ne?
Genau, absolut richtig. Ja. Wenn sich so eine Schwere einstellt, dann dürfen wir rasch Unterstützung holen und wir dürfen auch rasch in die eigene Trickkiste greifen. Das ist so jetzt vielleicht zum zweiten Teil deiner Frage. Ja. Also was kann ich tun? Wie kann ich mich schützen vor einer Depression? Ich würde wieder sagen, wie kann ich einer Depression möglichst wenig Angriffsfläche bieten? Und da gibt es eine Reihe von Dingen, die wir sehr einfach umsetzen können. Ein ganz wichtiger Punkt zum Beispiel ist Aktivitäten. Ja? Wir werden schneller von einer Depression überfallen, wenn wir wenig positives Erleben haben. Also wenn wir wenig Freude, wenig Genuss empfinden. Das heißt, ein ganz wichtiger Trick, und das ist etwas, was, glaube ich, jeder beherzigen darf, ist, möglichst den Alltag mit vielen Aktivitäten gestalten, die potenziell positive Gefühle ermöglichen. Die Aktivitäten, die das Potenzial für positives Erleben bieten. Ja? Und das kann ganz individuell sein. Ich zum Beispiel gehe gern nach der Arbeit noch mit einer Freundin gut essen oder ich mache gerne Yoga. Da weiß ich, das sind Aktivitäten, die das Potenzial haben, mir ein positives Erleben zu schenken, eine positive Emotionalität. Und je mehr ich solchen Aktivitäten nachgehe und je mehr positive Emotionalität ich über den Tag und über die Woche entwickle, desto weniger Angriffsfläche hat die Depression. Eine ganz wichtige Regel. Eine andere Regel ist, es ist ganz wichtig, dass wir uns gut um uns kümmern. Selbstfürsorge ist der psychotherapeutische Terminus dafür. Also ich sorge selbst für mich. Zum Beispiel, indem ich mir abends was Schönes koche. Oder indem ich eine warme Dusche nehme. Oder indem ich an einem heißen Tag mir noch ein Eis gönne oder noch eine Runde schwimmen gehe am Abend. Auch das ist wieder ganz individuell und da merkst du schon, es gibt so eine Überschneidung. Positive Aktivitäten und Selbstfürsorge ist teilweise das Gleiche. Ja? Aber Selbstfürsorge wäre auch, dass ich sage, na, ich gehe heute nicht bis um 2 in der Früh auf Drinks, weil ich muss morgen um 9 in der Praxis sitzen und ich schaue, dass ich einen gemütlichen Abend habe und um 10 im Bett liege und noch ein gutes Buch greife. Ja, das ist vielleicht in dem Moment, wo mich jemand fragt, ob ich noch tanzen gehen will, schwierig. Ja, aber ich frage mich in dem Moment nicht, was fühlt sich jetzt gerade gut an, sondern was tut mir gut, was ist für mich gut. Und da gibt's einen super Trick, da dürfen wir uns immer fragen, wie ist das eigentlich beim Zähneputzen? Ja, die wenigsten von uns stehen abends gerne auf, um nochmal ins Bad zu gehen und Zähne zu putzen. Das ist meistens mit einer großen Überwindung verbunden, aber wir tun es, weil es gut für uns ist. Und auch das bedeutet Selbstfürsorge. Dinge für uns zu tun, von denen wir wissen, dass sie gut für uns sind.
Das klingt eigentlich nach sehr simplen Dingen. Also eigentlich für viele Leute ist das wahrscheinlich selbstverständlich, dass man mal gut essen geht, dass man kochen geht, Sport macht, sich mal ein Eis schnappt oder sich mit Schokolade belohnt. Aber das muss man sich immer vergegenwärtigen eigentlich.
Mhm. Genau, ja. Es fällt uns gar nicht so leicht, gut mit uns selbst umzugehen.
Was wir natürlich alle jeden Tag machen, gleich in der Früh am Smartphone meistens, Medienkonsum, Social Media, klassische Medien, was auch immer. Und da ist man natürlich immer mit einer Schlagzeilenlawine konfrontiert. In letzter Zeit leider meistens sehr negative Dinge. Wie soll man richtig Medien konsumieren? Weil komplett ausblenden wird man sie nicht können. Das würde dann wahrscheinlich ein bisschen auch an Realitätsverweigerung grenzen. Aber wo ist das gesunde Maß deiner Meinung nach?
Also auch da denke ich wieder, ist immer die Analogie mit dem Zähneputzen gut. Ja? Jeder weiß selbst, wie empfindlich die eigenen Zähne sind, wie wichtig es ist, Zahnseide zu benutzen. Ja? Wir haben alle einen unterschiedlichen Mund und unterschiedliche Zähne. Und gut ist es, wenn wir da ehrlich mit uns selbst sind. Also die Frage, was tut mir wirklich gut? Ja? Und es gibt natürlich die Gefahr, dass wir Medien, ganz egal, ob das jetzt Instagram ist oder Facebook oder irgendein anderes Medium, dass wir diese Medien zur Betäubung benutzen. Ja? Unangenehme Gefühle betäuben oder Langeweile betäuben oder leere Gefühle betäuben. Und wenn wir so einen dysfunktionalen Konsum haben, dann sind wir nicht am richtigen Weg. Ja. Die neuen Medien sind eine super Sache. Es bereichert unser Leben, wenn wir Videocalls führen können mit Menschen, die wir lieben, die weit weg sind. Es ist toll, was wir für Inputs auf Instagram oder Pinterest uns holen können. Aber es sollte eben eine Bereicherung sein, genauso wie mit Schokolade. Schokolade sollte etwas Gutes sein, was wir uns hin und wieder gönnen. Es sollte nicht etwas sein, von dem wir uns versuchen zu ernähren. Und genauso ist es mit den Medien. Wenn wir auf Instagram gehen, dann können wir relativ schnell ein positives Gefühl haben, weil wir ein schönes Bild sehen. Ja? Aber es ist nicht besonders nachhaltig, genauso wie mit der Schokolade. Ja? Es gibt andere Dinge, wo wir proaktiv etwas tun, um ein positives Gefühl zu erzeugen. Und das ist viel nachhaltiger. Für mich wäre das zum Beispiel Yoga oder Radfahren. Aber da hat jeder seine eigenen Sachen. Es könnte auch sein, Gitarre zu spielen oder Fußball zu spielen oder laufen zu gehen.
Jetzt sind wir gleich beim Thema Sport. Das ist ja immer so quasi der Basistipp für Leute, die sich ein bisschen schlecht fühlen. Da sagt man immer, geh mal laufen, mach mal Sport. Klingt natürlich einfach, aber es kann natürlich auch zusätzlich stressen, weil man sich dann wieder dann zusätzlich nochmal 2, 3 so Pflichttermine pro Woche in den Kalender schreibt. Wie sollte man damit umgehen? Also wenn man gar keinen Bock auf Laufen hat, dann sollte man es vielleicht auch lassen, oder?
Ich finde, das ist auch eine super Frage. Ich komme da immer wieder zum Zähneputzen zurück. Ja. Völlig richtig, wie du sagst, der Sport sollte nicht zu einer Pflichtveranstaltung werden. Es sollte nicht um Selbstoptimierung gehen. Es sollte nicht darum gehen, dass wir unseren Körper und unseren Geist geißeln und disziplinieren und Höchstleistung bringen. Sport ist dann eine Bereicherung und funktional, wenn er uns hilft, überschüssige Energie abzubauen, etwas für unseren Körper zu tun, bei uns anzukommen. Wir kommen beim Sport genauso aber zum Beispiel auch beim Sex oder beim Essen wunderbar bei uns an, weil wir in den Genuss kommen, in den Körper kommen. Und das ist ein ganz wertvoller Zustand, weil wir oft im Alltag viel zu sehr im Kopf sind. Und wenn uns Sport dabei hilft, in den Körper und zu uns zu kommen, und wenn wir überschüssige Energie abbauen können, dann ist es was Wunderbares. Wenn es aber wieder nur zu einem weiteren Bereich unseres Lebens wird, in dem wir uns geißeln und wahnsinnig viel Leistung von uns verlangen, dann geht's daneben. Dann geht's in die Hose.
Noch eine Frage zu der, wie kann man sagen, gesamtgesellschaftlichen mentalen Lage. Es gibt ja viele Umfragen, die auch sagen, dass die Österreicher, die Europäer, die sind noch pessimistischer, als sie es sowieso schon waren. Viele fürchten sich vor dem russischen Winter und so weiter und so fort. Hängt Pessimismus auch mit den vorgenannten Problemen, Ängsten, Stress zusammen oder ist das wieder was anderes?
Absolut, da gibt es einen ganz starken Zusammenhang. Wir neigen sowieso zu emotionskongruentem Denken und Erinnern. Also wenn wir ängstlich sind, dann werden wir besonders gefährliche Situationen aus der Vergangenheit im Kopf haben und wir werden auch sehr empfindlich sein für das, was im Hier und Jetzt gefährlich sein könnte oder was in der Zukunft gefährlich sein könnte. Und genauso ist es mit Traurigkeit. Wenn wir Schmerz spüren, Herzschmerz spüren oder traurig sind, dann haben wir ein besonders gutes Gefühl für alles, was in diesem Moment traurig ist. Es fallen uns besonders viele traurige Erinnerungen ein und wir sehen auch in der Zukunft ganz viel potenziell Trauriges auf uns zukommen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir immer wieder positive Emotionalität erzeugen, ja? Also die Chance für positive Emotionalität geben, dass wir nicht in diese Dynamik rutschen. Und andererseits ist es auch so, dass es wichtig ist, dass wir uns daran erinnern, dass wir von Natur aus eine Negativitätstendenz haben. Der Mensch ist so programmiert, dass er besonders viel Aufmerksamkeit auf das Negative lenkt. Warum? Weil es überlebenswichtig war. Es war für den Urmenschen wichtig, wenn er durch die Steppe spaziert ist, dass er schaut, ist da irgendwo ein Skorpion im Sand oder ein Löwe im Busch. Und es war weniger wichtig zu bemerken, dass die Sonne scheint und dass am Wegesrand die Blumen blühen, weil das einfach nicht überlebenswichtig ist. Und diese Tendenz, die tragen wir alle in uns. Und in Zeiten, in denen viel Negatives passiert, wird diese Negativitätstendenz natürlich noch getriggert. Und deshalb ist es sinnvoll, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir diese Schwäche bei uns selbst wahrnehmen und immer wieder aktiv gegenhalten. Und das kann man zum Beispiel mit verschiedensten Achtsamkeitstechniken wie dem Dankbarkeitstagebuch. Ja, also, dass wir abends oder am Morgen ganz bewusst nochmal nachdenken, was läuft gut und wofür bin ich dankbar. Und das können wir auch über den Tag verteilt immer wieder machen. Immer wieder dieses Innehalten und diese natürliche Negativitätstendenz zu durchbrechen und dann ganz bewusst zu schauen, was ist eigentlich positiv, was ist gut. Ja, das ist eine ganz wertvolle Übung, die wir praktizieren dürfen, um uns da rauszureißen, besonders in so negativen Zeiten.
Okay, also klingt nach einer doch sehr einfach zu machenden Übung. Man muss halt nur machen.
Genau so ist es, wie mit dem Zähneputzen.
Alles klar. Super. Dann haben wir noch eine letzte Frage an dich. Also du wirst ja auch jetzt gerade wieder mit eher negativen Fragestellungen konfrontiert. Du hörst von vielen deiner Klienten wahrscheinlich sehr negative Stories, wie sie sich fühlen und so weiter. Wie gehst du mit der Situation an? Also du bist ja dann irgendwie so doppelt und dreifach belastet. Auf der einen Seite bist du auch in diesen Krisensituationen verhaftet. Auf der anderen Seite ist es auch dein Job, da mit Leuten durch diese Krisen zu gehen. Wie bleibst du selber angstfrei und optimistisch?
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich denke, Selbstfürsorge spielt da eine große Rolle. Ich achte ganz bewusst darauf, dass ich unter der Woche kleine Urlaube einbaue. So hat das eine Klientin von mir genannt. Also wirklich ganz bewusst darauf achte, dass ich jeden Tag kleine schöne Dinge mache, die mir Energie geben, die mir Freude geben. Das ist ein ganz wichtiges Instrument. Ich ziehe mir auch schöne Schuhe an und freue mich während den Sitzungen über meine schönen Schuhe zum Beispiel oder stell Blumen im Praxisraum auf. Und das ist auch was natürlich bei den Klientinnen und Klienten ankommt. Ja, die freuen sich auch, wenn Blumen duften oder wenn ich einen lustigen Nagellack auf den Zehen habe. Das sind wirklich kleine Dinge, die eine Stimmung schaffen. Für mich, aber genauso für die Klientinnen und Klienten. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist für mich, dass ich sehr stark darauf achte, dass ich viel in die Natur komme und viel Bewegung habe, in einem Rahmen, der mir eben ermöglicht, bei mir anzukommen, mit mir zu sein und mich mit mir gut zu fühlen. Das ist schon mal die halbe Miete, ja. Die Welt, die dreht sich von selbst und auf eine Weise, die vielleicht nicht besonders Schönes für uns, ja. Aber wir können diese Beziehung zu uns selbst und die Beziehung zu unserem Alltag und zu den Menschen um uns herum gestalten und schauen, dass wir da möglichst viel für uns herausholen. Und das ist letztlich das, was ich sehr bewusst mache und auch machen muss mit meiner Arbeit.
Alles klar. Simone, vielen, vielen Dank. Da waren sehr, sehr viele wertvolle Insights dabei. Vielen Dank fürs Interview.
Dankeschön für die Einladung.